Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab von Jesus zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte.
Guten Abend. Gut getroffen, so heißt unsere Predigtreihe. Und heute das Thema Frau trifft Gärtner. Das klingt so ein bisschen wie Bauer sucht Frau, fand ich. Oder wie ein Krimi, wo der Mörder wie immer der Gärtner ist. Hat aber damit gar nichts zu tun. Es geht in der Predigtreihe um Begegnung mit Jesus, hat Julia schon gesagt. Wir haben Texte aus dem Johannesevangelium, die letzten beiden Kapitel und da ganz interessante Begegnungen mit Menschen, die mitten in ihrem Alltag Jesus begegnen und Jesus treffen. Und wenn man Jesus trifft, dann verändert das alles. Jedenfalls, wenn man vorher dachte, er wäre tot, so wie Maria, und sieht dann, dass er plötzlich vor einem steht, obwohl er es gesagt hatte. Warum beschäftigen wir uns mit Ostertexten im Oktober? Passt nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer dringt, dann passt es super, weil Ostern heißt, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und das gilt nicht nur im Frühjahr, sondern das feiern wir jeden Sonntag. Sonst bräuchten wir uns gar nicht zu versammeln, wenn wir nicht glauben würden, dass Jesus hier in unserer Mitte ist, dass er erlebbar, erfahrbar ist. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man im Oktober mal sozusagen antizyklisch sich klar macht, dass Jesus da ist, dass er lebt, dass er einzelnen Menschen begegnen möchte, auch dir und mir. Wie könnte eine Begegnung mit Jesus heute aussehen? Darauf komme ich später noch zu sprechen, denn es ist ja tatsächlich so, wie Julia gesagt hat, dass Jesus jetzt nicht mehr leibhaftig hier rumläuft und wir ihn anfassen, befragen und sehen können. Es ist ganz im Sinne des Johannesevangeliums, wenn wir uns mit den Texten befassen und dann fragen, wie können wir Jesus begegnen? Denn dafür wurden sie aufgeschrieben. Johannes hat das am Ende seines Evangeliums gesagt. Da schreibt er, diese Geschichten sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Diese Geschichten wurden also mit einem besonderen Ziel aufgeschrieben, dass wir das Leben haben, dass wir Glauben haben, dass wir vertrauen können und Gott begegnen. Man könnte ja denken, Ostergeschichten, die platzen nur so vor Freude und Fröhlichkeit. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die beginnen eigentlich immer sehr traurig. Und wenn wir in die Evangelien schauen, dann sind da als erstes Frauen am Grab und sie erschrecken über das leere Grab und laufen weg und suchen das Weite. Und auch in unserem Predigttext heute ist es so, dass Maria zunächst überhaupt nicht fröhlich ist, sondern sie hat Tränen der Enttäuschung, ist mutlos und verzweifelt. Maria von Magdala ist eine der Jüngeren von Jesus und sie scheint den Boden unter den Füßen verloren zu haben. Allein schon dadurch, dass ihr geliebter Herr und Meister gestorben ist. Und jetzt haben sie offenbar auch noch seinen Leichnam geklaut. Der Beginn von Ostern ist also alles andere als fröhlich. Und ich finde das ganz tröstlich eigentlich, dass es sozusagen bei der Trauer beginnt. Denn es gibt etliche von uns, denen ist auch nicht immer nach Feiern und Jubeln zumute, nach Lobpreis. Zumindest gibt es viele von uns, die einen Teilbereich ihres Lebens haben, wo sie etwas bedrückt und belastet und wo es nicht so leicht ist. Und ich behaupte mal, manchmal ist das auch ganz gut so. Es kann jedenfalls daraus viel Segen entstehen, wenn uns etwas belastet und bedrückt. Denn wenn man ein Haus baut, dann gräbt man erst einmal in die Tiefe. Dann muss man erst mal ein Fundament bauen und erst nach einiger Zeit kann man dann die Mauern sehen, aber dann wird dieses Haus auch fest und sicher stehen. Man muss erst in die Tiefe. Und ich sage mal, das ist auch beim Menschen so. Manchmal muss man erst in die Tiefe, um dann stabil glauben zu können, um dann stabil eine Beziehung zu Gott entwickeln zu können. Das betrifft auch die Lebensgeschichte von Maria Magdalena. Sie ist am Boden zerstört. Und das ist auch die Situation von vielen Menschen heute, dass sie erst einmal den Halt verlieren. Ich habe in der vergangenen Woche Siegfried Mielke beerdigt und da haben wir uns an die Geschichte nochmal erinnert, wie er zum Glauben gefunden hat. Das hat er ganz oft erzählt. Seine Firma stand kurz vor dem Aus und er ist in der Geesthachter Heide wirklich auf die Knie gefallen und hat sein Leben Gott gegeben, hat gesagt, dein Wille geschehe. Unter dieser Überschrift war auch der Trauergottesdienst. Dein Wille geschehe, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht. Und das war der Tiefpunkt seines Lebens und gleichzeitig eigentlich der Höhepunkt seines Lebens, weil sich von da an sein Leben mit Gott ganz schön und neu entwickelt hat. Es ist ganz häufig so, dass erstmal der letzte Halt verloren gehen muss, bevor man vielleicht seinen Halt in Gott findet und entdeckt. Und manchmal ist das so, dass wir dann auch so lange ein Brett vorm Kopf haben und vielleicht auch Jesus für den Gärtner halten oder irgendwelche Engel auch gar nicht als diese erkennen. Bei Maria war der Tiefpunkt erreicht, als sie merkte, jetzt haben sie auch noch den Leichnam von Jesus geklaut. Wie ist das bei uns? Vielleicht ist bei uns, sind es Sorgen um finanzielle Dinge oder der Job, der plötzlich verloren gegangen ist oder eine Beziehung, die bis dahin Halt geboten hat und die jetzt zerbrochen ist. Es kann also sein, dass du dich ganz unten fühlst und gleichzeitig denkt Gott schon, das ist ein wunderbarer Ort für ein gesundes Glaubens- und Lebensfundament. Das ist nicht bei allen so, aber oft ist es so, dass es erstmal in die Tiefe geht, bevor wir glauben können und bevor Gott vielleicht etwas ganz Neues mit uns beginnt. Ein Pastor einer schnell wachsenden Gemeinde hat mir neulich erzählt, dass bei ihm in der Gemeinde, er würde sagen, 90% der Leute, die neue Christen werden, durch eine Krise zum Glauben finden. Dann ist es nicht toll, dass sie die Krise erlebt haben, aber es ist einfach so, dass man dann ganz offen ist und dann sagt, ich brauche vielleicht ein neues Lebensfundament. Jedenfalls trifft das in unserer Geschichte auf Maria von Magdala zu. Und ich habe diese Geschichte mir genauer angeguckt und drei Schritte entdeckt, die sie gegangen ist und die wir vielleicht auch gehen können. Der erste Schritt lautet, verzweifeln und suchen. Zu Beginn der Geschichte bleibt Marias Blick ganz starr auf das Grab gerichtet. Sie schaut in das leere Grab und kann es nicht fassen. Und sie kriegt gar nicht mit, dass da zwei Engel drin sind und was da sonst noch passiert. Die Worte der Engel können sie auch nicht wirklich erreichen. Das ist einfach zu viel für sie. Zunächst ist Jesus gestorben und dann auch noch sein Leichnam weggenommen. Die Engel hat sie sicher gesehen, aber sie hat sie nicht als solche erkannt. Denn wenn man Engel sieht, so berichtet die Bibel, dann erschrecken die Menschen immer. Und dann sagen die Engel, fürchte dich nicht. Zumindest ist ihre Reaktion relativ verhalten. Die Engel fragen sie: Frau, warum weinst du? Und sie antwortet: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria ist ganz gefangen in ihren Gedanken. Aber gleichzeitig begibt sie sich auf die Suche. Sie erkundigt sich, wo ist Jesus? Sie will, dass diese Geschichte weitergeht und sie will Jesus wiederfinden. Und Gott sei Dank geht diese Geschichte auch weiter. Von Verzweifeln und Suchen kommt sie zum Erkennen und Glauben. Maria spürt offenbar, dass da jemand hinter ihr ist. Manchmal sieht man denjenigen ja nicht, aber man spürt, da ist jetzt plötzlich jemand. Und sie wendet sich um. Und vielleicht tut sie das sogar auch in ihrem Innern und nicht nur äußerlich. Jedenfalls schaut sie weg vom leeren Grab, von dem, was sie verzweifeln lässt, und schaut hin auf Jesus, auch wenn sie noch nicht weiß, dass es Jesus ist. Und dazu werden wir auch aufgefordert in der Bibel. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, steht dieser schöne Satz: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wegsehen von dem, was uns ja gebannt hält, was uns den Atem stocken lässt, hin zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann spricht Jesus sie an und er stellt ihr die gleiche Frage, die die Engel ihr auch gestellt hatten: Frau, warum weinst du? Und er ergänzt noch: Wen suchst du? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand und Jesus weiß es schon vorher. Aber ich glaube, er möchte es nochmal aus ihrem Munde hören, so wie er sich auch freut, wenn wir zu ihm beten. Eigentlich weiß er ja, was wir denken, aber er freut sich, wenn wir es nochmal aussprechen, so wie wir uns auch freuen, wenn unsere Kinder das auch nochmal sagen und ausdrücken, was wir vielleicht auch schon wissen. Maria dreht sich zu Jesus um und hält ihn zunächst für den Friedhofsgärtner. Frau trifft Gärtner. Mit tränenverschleierten Augen und verblendet im Sinn denkt sie, das ist ein Gärtner, der muss wissen, wo sie Jesus hingelegt haben. Sag mir, wo du ihn hingebracht hast, so will ich ihn holen. Maria ist mutig und sie will Jesus suchen und finden und irgendwie dann wieder hierher schaffen, wie auch immer sie das bewerkstelligen möchte. Und jetzt kommt für mich der Höhepunkt der Geschichte. Was führt zu einem österlichen Glauben? Was brauchen wir alle? Letztlich nur ein Wort. Und das lautet hier Maria. Jesus ruft Maria beim Namen. Und da macht es Klick und Maria weiß, dass es nicht der Gärtner ist, sondern Jesus, ihr Herr. Sie wird von Jesus mit ihrem unverwechselbaren Namen angerufen und sie antwortet: Rabuni, Jesus, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. So entsteht Glaube, wenn Gott uns ruft und wir dann Antwort geben. Wenn er lebt und wir uns zu ihm bekennen. Und wenn unsere Zweifel und unsere Trauer dann dahinschmelzen. Darauf kommt es also im Glauben an, dass wir gerufen werden von Gott und dass wir darauf Antwort geben. So einfach ist das im Grunde. Wie geschieht das heute? Zum Beispiel in der Taufe oder in dem, was da uns zugesprochen wird und was wir dann im Laufe unseres Lebens für uns bewusst annehmen können. In der Taufe, da ruft uns Gott nämlich auch mit Namen an. Da wird der Name noch einmal mit Gottes Namen zusammengesprochen. Da heißt es dann: David, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Oder: Judith, du bist mein. Oder: Marina, ich kenne dich. Fürchte dich nicht, Kerstin. Ich habe dich erlöst, Maria Sophie. Und wenn wir weiter auf ihn hören in Predigten oder wenn wir zu Hause selber die Bibel lesen, dann flüstert er uns manchmal zu: Burkhard, das ist genau für dich geschrieben. Du bist gemeint. Das ist nicht eine allgemeine Information, sondern das ist direkte Ansprache an dich und mich. Wir müssen es natürlich einüben, dass wir das persönlich für uns nehmen können, was da gesagt wird. Aber das kann man lernen. Du kannst meine Stimme hören, Tobi, denn du gehörst zu mir, Claudia. Und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, Michael. Und noch ein Ort, wo das geschehen kann, neben der Taufe, wo Gott besonders gerne uns anspricht, ist das Abendmahl. Das wollen wir nachher auch im Anschluss feiern. Auch da hören wir die Worte, Christus für dich gegeben, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, für dich persönlich beim Namen genannt. Da will Jesus dich ansprechen. Und empfang das Abendmahl doch nachher mal so, dass es für dich persönlich gilt. Ich komme jetzt zu dir, Jonas. Mein Leib für dich, Jens. Mein Blut für dich vergossen, Joss. Ich bin für dich da, bin lebendig und will dich stärken, Julia. Und dann können wir antworten, wenn wir merken, ich bin gemeint. Dann können wir sagen, Rabuni oder mein Herr, mein Gott, mein Jesus, du lebst und ich will mit dir leben, ich will dir folgen. Und wenn das geschieht, das ist dann nicht unbedingt Zufall. Es geschieht nach Gottes Willen immer dann, wenn wir uns Gottes Wort aussetzen. Wenn wir also zusammenkommen, wie heute zum Gottesdienst, oder wenn wir morgens die Losung lesen oder nochmal einen Bibeltext oder ein Gebet sprechen am Abend, wenn wir uns in einem Gottesdienst segnen lassen, wenn wir zu ihm singen, wenn wir Gebete sprechen und wenn wir dann hinausgehen und einander erzählen, ich habe was mit Gott erlebt. Vielleicht nicht gleich, ich habe den Herrn gesehen, wie Maria es sagt, aber doch, was habe ich mit Gott erlebt? Er hat zu mir gesprochen. Ich habe ihn in meinem Innern erlebt. Ich habe ihn kennengelernt und ich darf jetzt glauben. Es ist nicht der Gärtner, es ist der Herr. Das ist typisch Jesus, dass er uns durch Bibelworte oder durch Predigten ansprechen möchte. Oder durch eine Gebetserhörung ist auch ganz häufig, dass wir merken, dass Gott zu uns spricht. Oder dass er durch andere Christen zu uns spricht. Oder durch äußere Umstände, wo wir plötzlich merken, das ist eine Fügung, das ist eine Führung Gottes. Das habe ich auch schon so erlebt, dass ich den Eindruck hatte, dass Gott ganz persönlich zu mir spricht. Beispielsweise auch schon in Predigten, wo ich dachte, der Prediger, der ist irgendwie gebrieft worden, der weiß jetzt gerade, was ich brauche. Der hat gerade erfahren, welches Wort oder in welcher Situation ich gerade bin und was er mir zusprechen will. Und die anderen könnten eigentlich jetzt nach Hause gehen und die Predigt ist nur für mich. Dann ruft uns Gott beim Namen. Und das hat er schon gesagt, dass er das tut im Alten Testament, im Propheten Jesaja. Da sagt er, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt bis heute. Er kennt uns, er liebt uns und er ruft uns beim Namen. Und das führt dann, wenn es gut läuft, zum dritten Schritt, wenn wir nämlich vertrauen können, dass wir es dann weitersagen, wie Maria. Maria bekommt nämlich gleich einen Auftrag von Jesus. Er sagt, geh zu den anderen und erzähl ihnen alles, was ich dir erzählt habe. Die Osterbotschaft ist also keine Privatsache, ist nicht für die private Glaubensschatulle geeignet, sondern ist gedacht, dass sie in alle Welt geht, hinaus, nach Eisendorf, nach Harburg, in die ganze Welt. Und Maria kann gar nicht anders. Sie kann nicht schweigen von dem, was sie erlebt hat. Das ist so unglaublich, dass Jesus lebt, dass sie das unbedingt ihren Mitjüngerinnen und Mitjüngern erzählen muss. Und sie tut das ganz persönlich, indem sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und dann erzählte sie noch alles, was Jesus ihr erzählt hat. Sie musste es einfach weitersagen. Die eben noch verzweifelte Maria ist auf einmal glückselig. Diese Verwandlung von Menschen ist für mich übrigens der beste Auferstehungsbeweis. Dass da Jüngerinnen und Jünger todtraurig in ihren normalen Berufen zurückkehren oder nochmal ins Grab gehen, um zu trauern und dann plötzlich so eine Jesusbewegung losbricht, die die ganze Welt erobert. Dass aus einer verzweifelten und resignierten Maria eine Zeugin mit leuchtenden Augen und mit einem vollen Herzen losgeht und den Jüngerinnen und Jüngern die frohe Botschaft verkündet. Später ist das auch bei Petrus und Johannes so, dass sie wie Maria sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und genau das ist auch unsere Aufgabe als Christinnen und Christen heute in Eißendorf. Das, was wir hier hören, das darf nicht hier bleiben. Das muss hinaus, das muss erstmal in unser Herz, aber wenn unser Herz dann voll ist, dann will der Mund darüber reden. Das ist genau die Botschaft, die wir bekommen haben. Behalte diese das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Behalte diese wunderbare Botschaft nicht für dich. Geh hinaus, sag es allen weiter. Erzähl davon, was du mit Gott erlebt hast und sag es mit deinen Worten so schlicht und einfach, wie du es kannst. Wer bei Jesus Halt gefunden hat, ein stabiles Lebensfundament, der gönnt das auch anderen. Der will das auch anderen ermöglichen und diese Liebe weitergeben. Die Weitergabe des Evangeliums ist deshalb auch unser Gemeindeauftrag, unser gemeinsamer Auftrag, wo wir mit all unseren Begabungen dran arbeiten können, in großer Vielfalt und mit dem Einsatz, den jeder von uns leisten kann. Und wenn wir genau hinhören, dann können wir vielleicht auch erfahren, was ist mein persönlicher Auftrag? Was ist das, was Gott mir aufs Herz legt? Was er von mir erwartet oder was er mir ermöglichen will? Gott will auf jeden Fall Menschenleben zum Guten verändern. Das zeigt unser Predigttext deutlich. Maria trifft nicht den Gärtner, sondern Jesus. Und das verändert ihr Leben. Eine Jesus-Nachfolgerin trifft ihren Herrn. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass wir auch nach wie vor dem lebendigen Gott begegnen können, wenn er mit uns durch den Alltag geht, dann wird uns das auch verändern. Das Schöne ist, das, was Maria geschehen ist, das gilt auch heute, nur ein wenig anders. Jesus ist hier, unsichtbar, aber doch real. Er ist bei uns und unter uns. Er ist neben dir. Er ist hier und auch draußen in Eißendorf bei den anderen. Er ist nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt, in Kapstadt, in Las Vegas, in Barcelona, bei den Armen und Reichen, bei den Frauen und Männern, bei den Reichen und Armen, bei klugen und einfachen Menschen. Mittendrin im Leben, da fühlt er sich wohl. Das ist nicht nur die schöne Erfahrung von Maria, dass er Menschenleben verändern will, sondern Gott ist immer noch hoch interessiert daran, unser Menschenleben zu verändern. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, lautet: Darf er das auch bei dir tun? Vielleicht spürt der eine oder die andere ja, da wäre was. Dann kann ich dir nur raten, leg das Gott im Gebet hin, sprich das aus. Wenn du nachher hier zum Abendmahl kommst, dann bitte ihn, da einzugreifen in deinem Leben. Zögere nicht, ihm das zu sagen. Amen.